Es begann also 2013 mit der Universität Wien, war ich in Leonidio. Das ist ein kleiner Ort in Griechenland und es ging ums Thema Ostern. Jetzt ist nun Ostern nicht unbedingt mein Thema und ich habe bemerkt, dass selbst in diesen ländlichen Regionen das Thema Krise einfach ein total präsentes Thema war. Und ich habe auch bemerkt, dass selbst dort schon kleine Initiativen entstanden sind. Basel hat das geheißen, das war so eine selbstverwaltete Initiative, die alles Mögliche für Kinder gemacht hat und Kurse für Pflegerinnen und so weiter. Und das waren Personen, die sind aus der Stadt aufs Land zurückgekommen. Ja. Also das hat sich mal ein System umgedreht, weil jahrzehntelang sind die Personen vom Land in die Stadt gezogen und hier hat sich das umgedreht. Und da habe ich dann mal nachgebohrt und bin dann immer tiefer sozusagen in dieses System von selbstverwalteten Initiativen reingerutscht und habe mir das dann über 5 Jahre lang vor allem in Athen und Thessaloniki angeschaut.
Du hast jetzt schon sozusagen ein Beispiel auch genannt. Es geht um selbstverwaltete Initiativen, die auch sozusagen in den Jahren nach der einbrechenden Wirtschaftskrise oder Staatsschuldenkrise in Griechenland entstanden. Beispiele, die weiter zu nennen sind, die in dem Buch vorkommen, sind eine Zeitbank, eine besetzte Fabrik unter Arbeiter, Selbstverwaltung, ein Schenkladen, eine Nachbarschaftsinitiative, ein Ökodorf und mehrere Genossenschaften, die du da sozusagen die angeschaut hast. Inwiefern haben denn für dich sozusagen diese Initiativen, die du begleitet hast, die du besucht hast, die du in deinem Buch beschrieben hast, inwiefern eröffnen sich dadurch Initiativen, neue Blickwinkel, Denkweisen, ja, die vielleicht auch sozusagen für uns in Österreich und in Deutschland relevant sind?
Also wenn Sicherheiten ins Wanken geraten, ja, dann wären neue Perspektiven möglich. Das war jetzt in Griechenland natürlich durch diese Finanzkrise oder Vielfachkrise im Endeffekt. Das wird uns jetzt auch bald mal betreffen. Gerade durch die jetzige Viruskrise sozusagen werden auch sehr viele Sicherheiten ins Wanken geraten. Und eine Krise ist natürlich immer auch die Möglichkeit für neue Perspektiven. Und in Griechenland war es zum Beispiel einfach, dass kapitalistische Dogmen hinterfragt worden sind. Braucht es hierarchische Organisationsformen? Braucht es die Marktwirtschaft? Wie schaut es aus mit dem Geldsystem? Braucht es das Streben nach Profit und Wachstum? Und ja, dann hat man eben experimentiert mit so utopischen Elementen, wie ich sie nenne. Also über neue Arten von Produktion und Verteilung, über Gemeinschaftseigentum, Schenkwirtschaft und Organisationsformen ohne Hierarchie zum Beispiel. Und das bei uns auch schon langsam ankommt, das merkt man ja zum Beispiel, dass jetzt die Diskussion über das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen wieder mal groß auf der Agenda steht. Also ich glaube, dass diese Themen jetzt auch zu uns kommen. Wir sind in Österreich jetzt ein bisschen weiter. Wir sitzen da jetzt wirklich schon mehr oder weniger in der Isolation. Der ganze Staat ist schon ziemlich runtergefahren, die Wirtschaft. Und natürlich werden sich da manche Leute fragen, wird es nachher notwendig sein, so weiterzumachen wie bisher? Also das wäre zumindest mein Wunsch.
Nun hast du dir ja einen relativ langen Zeitraum auch angeschaut. Die Untersuchung behandelt die Zeit von 2013 bis 2018. 5 Jahre sind das. Das ist ein Zeitraum, wo man ja vielleicht auch eine Entwicklung sehen kann. In den Projekten, die du dir angeschaut hast, würdest du sagen, es gibt erhebliche Veränderungen vielleicht auch in den letzten Jahren? Oder was sind da vielleicht auch Schwierigkeiten oder gibt es eine Stabilität von diesen Projekten?
Naja, manche sind stabil, manche sind weniger stabil. Viele sind auch schon zerschlagen worden, ja, oder aus anderen Gründen haben sich aufgelöst. Also der Zeitraum umfasste 3 Regierungen. Zuerst eine konservative, dann die Syriza-Regierung und jetzt eine sehr konservative Regierung. Da ändern sich natürlich auch die Grundlagen für diese Initiativen, wie mit denen umgegangen wird. Also man kann sagen, in konservativen Regierungen werden sie wesentlich schlechter behandelt, da werden sie eigentlich kriminalisiert mitunter. Also die besetzten Räume werden zerschlagen von der Polizei. Und auf der anderen Seite ist es eine Frage des Geldes. Ne? Am Anfang waren sie sehr motiviert und haben auch auf Eigenmittel zurückgreifen können. Wenn die Krise dann einfach nicht aufhört nach mehreren Jahren, sondern sind dann irgendwann ist das Ersparte aufgebraucht. Die Leute sind dann auch erschöpft und irgendwann wird es schwierig. Also wenn keine Verbesserung eintritt des Wirtschaftssystems, dann kommt es schon zu einer Auslaugung. Gleichzeitig sind, wie ich gesagt habe, einige auch wirklich zerstört worden. Also manche Sachen wurden von der Polizei geräumt. Ein untersuchtes besetztes Haus wo es so Bildungsmaßnahmen gab, das ist von Faschisten angezündet worden und ist abgebrannt bei diesen Protesten gegen Mazedonien zum Beispiel. Also es sind schon sehr verwundbare Initiativen teilweise, aber es gibt auch Möglichkeiten, sie weniger verwundbar zu machen, sagen wir so.
Solche Projekte sind verwundbar und es sind Projekte, die von außen angegriffen werden können und angegriffen werden, wie du das jetzt auch geschildert hast. Inwiefern gibt es denn Widersprüche vielleicht auch im Inneren dieser Projekte? Ich denke einfach daran, sozusagen die Ökonomie in Griechenland ist in einer Krise. Trotzdem ist es eben die kapitalistische Ökonomie, die überall prägend ist und mit der man ja auch irgendwie umgehen muss, auch wenn man ein selbstverwaltetes Projekt ist. Bist du auf Widersprüche innerhalb dieser Projekte gestoßen?
Es ist jedes Projekt in einem permanenten Widerspruch mit dem Kapitalismus. Also einerseits will man sich ja vom Kapitalismus entfernen oder von kapitalistischen Werten, andererseits ist man auch an den Kapitalismus gebunden. Man braucht ja auch Waren zum Beispiel, die aus dem Kapitalismus, also aus dem System einfach stammen, weil einfach nicht alles jetzt kollektiv schon hergestellt wird. Es fängt bei der Schraube an zum Beispiel, die vielleicht noch nicht hergestellt wird. Also ich habe mir aufgeschrieben, was hilft, dass solche Projekte bestehen bleiben können. Das war ein klares politisches Ziel, also ausreichende Ressourcen, das ist leicht gesagt, die bestehen oft nicht, aber eben, dass man ohne staatliche Zuwendungen einfach existieren kann, dann, dass es keine Selbstausbeutung gibt. Das ist halt auch eine Tendenz, wenn jahrelang die Arbeiter oder Arbeiterinnen oder Mitglieder dieser Initiativen sich selbst ausbeuten, dann wird es auch irgendwann zu Ende sein. Es braucht absolute Demokratie und Transparenz, also damit meine ich wirklich Basisdemokratie und auch keine informellen Hierarchien, die sich sehr schnell entwickeln. Es braucht funktionierende zwischenmenschliche Beziehungen. Also im Idealfall ist das keine Zweckgemeinschaft, sondern man geht darüber hinaus und man versteht sich wirklich miteinander. Und ganz besonders wichtig ist, dass diese Initiativen lokal eingebunden sind, dass die Gesellschaft erkennt, da gibt es eine gewisse Wichtigkeit, also eine gesellschaftliche Anerkennung. Und dann gibt es eben auch im Krisenfall Solidarität. Da sieht man zum Beispiel ein Viome, das ist so eine besetzte Fabrik. Und da würde ich sagen, hat dann die Solidarität dafür gesorgt, dass das bis heute bestehen kann, obwohl sie massive rechtliche Probleme haben.
In der Vorbereitung auf dieses Gespräch war es für mich relativ interessant zu entdecken, dass du in deinem Buch dich auch auf Mark Fischer bezogen hast und auf dessen Buch über den kapitalistischen Realismus. Das fand ich interessant, weil Mark Fischer und der kapitalistische Realismus ja oft eher in so kritischen kulturtheoretischen Abhandlungen auftaucht. Du hast dich ja sozusagen mit Selbstorganisation, mit ganz praktischen Initiativen auseinandergesetzt. Kapitalistischer Realismus, das ist zum Beispiel, dass man in der Gegenwart sich das Ende der Welt viel eher vorstellen kann als das Ende des Kapitalismus. Das ist so einer dieser markanten Sätze von Mark Fischer und es geht eben ja sozusagen um das Absterben der Utopie in der Gegenwart. Ja, auf was für ein Verhältnis von Utopie und eben ja sozusagen Ende der Welt oder nicht oder Ende der Welt, wie wir sie kennen, auf was für ein Verhältnis bist du da gestoßen in Bezug auf Mark Fischer?
Im Verhältnis zu Mark Fischer, also diese fehlenden Utopien, die er beklagt hat, da sind ja diese selbstverwalteten Initiativen eigentlich das ideale Gegengift dazu. Ne? Die entstehen so in den Rissen des Kapitalismus oder des kapitalistischen Realismus, wie es Mark Fischer sagen wird, wo doch noch ein Raum ist und die eröffnen dann wieder Blickwinkel, die vorher nicht da waren. Ne? Also diese Initiativen erfüllen natürlich einerseits materielle Bedürfnisse, die in der Krise einfach ganz real und wichtig sind, aber sie eröffnen auch Handlungsspielräume und sie stoßen einen Wertewandel und utopisches Denken und Handeln an. Das führt zu Lernprozessen. Also wer einmal in einer, sagen wir mal, besetzten Fabrik gearbeitet hat, die auf Basisdemokratie basiert, der wird nachher nicht so leicht mehr akzeptieren können, dass sie jetzt in einer Kommandohierarchie arbeitet zum Beispiel. Ne? Dann schaffen sie Netzwerke gegenseitiger Hilfe und ganz wichtig ist auch, es sind Versuchslabore eigentlich für die Zukunft. Also die Utopie ist dort ja nicht verwirklicht sozusagen schon. Man arbeitet an einer Utopie und ist dabei permanent in einem Spannungsverhältnis zum Kapitalismus. Also Reinheit gibt es dort nicht. Es ist alles immer in einem Spannungsverhältnis und mit Problemen belastet. Aber das geht auch gar nicht anders in der jetzigen Zeit, also in diesem jetzigen System. Aber sie tun diesen kapitalistischen Realismus durchstoßen oder unterwandern.
Nun ist Griechenland nochmal in einem ganz anderen Zusammenhang aktuell, auch in den Meldungen, zumindest wenn man es wahrnehmen möchte, in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich was die Situation auf den griechischen Inseln betrifft, unter anderem auf Lesbos und die dort überfüllten Lagern und so ein bisschen eine Verweigerung von Griechenland und der EU, diese Lager angesichts der Corona-Krise zu evakuieren, was mir das einzig Sinnvolle zu sein scheint. Wie blickst du vielleicht auch vor dem Hintergrund deiner Auseinandersetzung, die du da geführt hast, auch auf diese jetzige Situation auf den griechischen Inseln?
Also im Juli 2019 gab es ja eine Wahl in Griechenland und seitdem regiert nicht mehr die Syriza, sondern die Neodemokratia. Das ist sozusagen die CPT Griechenlands, aber in rechts, würde ich mal sagen. Also es ist wirklich rechtskonservativ und sie haben dort eine absolute Mehrheit. Und ich habe ja vorher kurz einmal erwähnt, da gab es die Proteste eben dagegen, dass Mazedonien heißen darf. Da gab es ein Wiederaufstarken des Nationalismus. Und ja, die konservative Regierung will ihren Wählern einerseits Stärke beweisen. Sie lassen da niemanden mehr rein. Dann zweitens ist Griechenland im Endeffekt eine EU-Schuldenkolonie. Eigentlich haben sie keinen großen Handlungsspielraum. Griechenland muss machen, was die EU ihnen sagt. Und ich glaube, der EU passt das ganz gut, was Griechenland dort gerade macht, auch wenn es menschenrechtswidrig ist. Und ja, drittens, wenn es dann geht um Inseln wie Lesbos, die sind halt jahrelang alleingelassen worden. Und die Inselbewohner haben wirklich jahrelang Hilfe geleistet. Und es wird jetzt so dargestellt, als wäre zum Beispiel ganz Lesbos gegen neu ankommenden Flüchtlinge. Das dürfte einfach so nicht stimmen. Ich würde sagen, die Bevölkerung ist da sehr gespalten. Es gab zum Beispiel riesige Demonstrationen gegen die Gewalt gegen Flüchtlinge in den großen Städten auf den Inseln. Es gab zum Beispiel auch Proteste der Polizeigewerkschaft auf Lesbos gegen die unmenschliche Behandlung von Flüchtlingen. Das wird in den Medien, kommt das einfach nicht vor. Und da lässt sich schon mal ablesen, dass das vielleicht nicht im Interesse der Medien und der westlichen Staaten sozusagen ist, zu zeigen, dass da auch Widerstand ist. Ein vierter Punkt ist dann dieser traditionelle Konflikt mit der Türkei. Darf Griechenland natürlich nie nachgeben. Das ist ein jahrzehntelanger Konflikt, der ist eh altbekannt. Und ja, der fünfte und letzte Punkt ist, dass die Polizei in Griechenland wirklich rechtsextrem unterwandert ist und das seit vielen Jahren. Und da gibt es auch Studien dafür, dass sie einen unglaublich hohen Prozentsatz wirklich rechtsextreme Parteien gewählt haben. Und die Polizei ist da ein Faktor, der sicher nicht für Entspannung sorgen wird.